Ich habe ein kleines Schwergewicht hier. Nicht physisch, also vielleicht auch, du bist mit Sicherheit sehr stark, aber zumindest was die Reise betrifft, Bewegung verstehen zu wollen, Bewegung auch vermitteln zu wollen. Du bist auch jemand, ich glaube, da sind wir relativ ähnlich gestartet vom Zeitraum her, jemand, der gesagt hat, ich will auch das Thema Mobilität und alles, was damit zusammenhängt, auch besser begreifen. Und ich glaube, das steckt ja auch irgendwo so ein bisschen in deinem, ich sage jetzt mal, Künstlernamen mit drin. Wer der junge Mann ist, darf jetzt einfach mal selber verraten.
Ja,
Schön, dass
Manolo,
du da
schön,
bist.
schön hier zu sein. Vielen Dank und danke für das nette Intro. Ich bin Benjamin Heitzmann, werde im Internet auch als Mobility Coach Benny genannt und habe mich wahrscheinlich selber auch damals so genannt. Und komme aus Freiburg, aus dem wunderschönen Freiburg im Breisgau und lebe hier ja eigentlich mein ganzes Leben. Ich war 3 Jahre in Köln, habe dort Sport studiert und da auch das Thema tatsächlich Sport, Sportwissenschaft mitgenommen. Bin dann nach 3 Jahren wieder zurück nach Freiburg gezogen mit sehr vielen neuen Ideen in meine Heimatstadt eben und habe dort dann meinen Master gemacht in Gesundheitswissenschaften. Und bin jetzt quasi Master der Sportwissenschaften und habe meine eigene CrossFit-Box, CrossFit Black Forest, seit 2013. Also wir feiern jetzt 10-jähriges Jubiläum und das ist schon eine sehr nette Zahl für uns auch.
Sehr gut.
Und ich arbeite jeden Tag mit Breitensportlern, Leistungssportlern aus verschiedenen Bereichen, in Gruppen, im Einzelcoaching. Und das ist so der Weg, der sich quasi die letzten Jahre so geebnet hat für mich.
Du warst auch immer präsent, zumindest im Internet. Das kann ich so sagen.
Das kann sehr gut sein,
Also
ja.
es in Trainerkreisen, aber auch in der CrossFit-Box, wo ich da rumgeister, da bist du auf jeden Fall immer im Begriff gewesen.
Das
Also
ist schön zu
das schon
hören.
mal, exakt, das ist halt eben wichtig. Gerade wenn du halt sagst, ich habe einen Auftrag, du hast ja offensichtlich ein übergeordnetes Warum, da würde ich auch gerne mit dir heute sprechen. Und wenn du halt eben siehst, das trägt halt Früchte und Menschen lassen sich halt auch inspirieren und konsumieren halt Content, wo du dir auch Mühe gibst, das ist ja auch ein Teil deiner Identität, davon gehe ich einfach mal aus. Sonst würdest du nicht eine CrossFit-Box da hinzimmern, zwei Studiengänge, beziehungsweise den Bachelor und den Master da machen und dann auch noch selber aktiv sein in dem Thema Bewegung. Das ist ja ein großer Teil von dir.
Absolut. Also ich mache das natürlich, man fängt damit an, dass man es für sich selber macht, dass man sich interessiert für die Themen und so weiter. Aber man merkt natürlich auch, je länger man in diesem Business unterwegs ist, dass man sehr viel Gutes tun kann mit dem, was man lernt. Und das wird dir nicht anders gehen, Manolo, dass man wirklich Workshops macht also auch selber an Workshops teilnimmt und sein Wissen immer erweitert. Und das natürlich dann so als bisschen, ich nenne es mal Bildungsauftrag, auch hat, den man an die Leute weitergibt, weil natürlich nicht jeder auch das Privileg hat, so viel Zeit und Geld investieren zu können in seine eigene Bildung, ja, weil jeder natürlich auch einen anderen beruflichen und privaten Weg einschlägt. Und deswegen bin ich sehr froh darüber, dass ich diese Online-Präsenz haben darf und mein Wissen immer wieder der gesamten Community zur Verfügung stellen darf.
Jetzt hast du Sport studiert, hast noch deinen Master draufgesetzt. Was sind denn die Dinge, die für dich sehr gewinnbringend waren, die du aber nicht in dem Kontext Studium gelernt hast?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also tatsächlich, man lernt natürlich wie in der Schule sehr nach Schema F. Und ich muss sagen, mit der Sporthochschule hat es mich recht gut getroffen in Köln. Man sagt ja auch so, das ist so die Sporthochschule, der Ruf all dem so ein bisschen voraus. Das ist wirklich eine gute Sporthochschule. Aber natürlich ist da auch Schema F. Man hat halt seine Semester, man hat seine Studiengänge, man hat auch, ja, ich habe sehr viel über Statistik natürlich gelernt. Als Sportwissenschaftler muss ich das ja auch und sollte ich das auch. Und auf der einen Seite ist dieses theoretische Wissen natürlich sehr, sehr gut, aber es funktioniert erst in der Anwendung. Also ich habe wirklich gemerkt, in den letzten 10 Jahren, das hat alles gesprengt, was ich in meinem Studium gelernt habe. Das Studium kann man so als Kickoff verstehen und eigentlich alles, das passiert erst danach. Also das Studium ist wie so die Grundschule und dann kommt erst das ganze Zeug, was du sagst, das bringst du dir selber bei. Du gehst auf Workshops, du führst Podcast-Interviews und lernst da natürlich auch selber wieder raus. Und so entsteht da so eine riesen Bubble an Informationen und die zu verarbeiten, das ist die Kunst.
Absolut. Ich habe mal gehört, dass der Begriff Intelligenz damit einhergeht, dass man in der Lage ist, Muster zu erkennen. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Sport, das stelle ich mir jetzt gerade vor, wenn du jetzt ein Sportstudio machst, dann bist du natürlich in der Lage, aufgrund dessen, was du da beigebracht bekommst, gewisse Muster in dem Kontext zu erkennen, also alles, was mit Bewegung zu tun hat, Sport und so weiter und so fort. Und ich behaupte jetzt einfach mal ganz frech, dieses Grundsetting, Muster zu erkennen, ist dann quasi erst die Eintrittskarte, ist eigentlich das, was du gerade gesagt hast, für eine Welt, wo dann erst richtig viel abzuernten ist, wo du dann erstmal erkennst, oh, das ist noch wertvoll, da kann ich mir noch was rausziehen, das ist eine gute Methodik und so weiter und so fort.
Absolut.
Ja, ne?
Total. Ich vergleiche es immer, und das ist so der Standardvergleich, den man nennt. Der passt ja aber auch ganz gut, dieses Thema Buffet, dass man sagt, man nimmt sich nur das, was man eben gerne hat. Und beim Studium bleibt dir nichts anderes übrig, als alles vom Buffet zu nehmen, weil es ist natürlich, du musst alle Kurse bestehen. Aber sobald du dann eben die Möglichkeit hast, nach dem Studium zu sagen, hey, in welche Richtung entwickelt sich jetzt mein persönlicher Werdegang, dann hast du natürlich dieses Cherry-Picking und kannst wirklich selber entscheiden, hey, ich nehme mir das Thema Statistik raus, weil ich einfach sehr gerne Studien interpretiere und die dann in den praktischen Kontext übertrage. Das bleibt dann jedem selbst überlassen. Aber natürlich, egal, ob es eine Physio-Ausbildung ist, Fitness-Kaufmann-Ausbildung oder ein Sportstudium, das ist die Basis. Und dann beginnt das aber erst.
So, wir haben eben noch mal kurz vor dem Podcast ein bisschen geschnackt. Wir haben uns ja einmal getroffen. Da konnten wir noch nichts miteinander anfangen.
Ja.
Das war 2016 auf dem, was war das, ein Faszien-Summit, ne?
Ja, Mobility. Doch, tatsächlich.
Faszien-Summit.
Ja. Faszien- und Mobility-Summit.
Ja.
In Köln, ja.
Und ich muss sagen, da hat so meine Reise gestartet. Ich glaube 2015, vielleicht maximal 14. Und Kelly Starrett war halt eben einer meiner, ich sag jetzt mal, Eintrittskarten in eine Welt, die vorher für mich sehr verborgen war. Weil ich ja, ich sag jetzt mal, ein Kind der Fitnesskettenindustrie bin. Und das ist sehr, sehr einfältig, was da so ein bisschen vermittelt wird. Und das war halt einfach schön, welcher Vorhang sich da lüftet. Worauf ich hinaus möchte ist, Kelly Starrett war für mich dann die Eintrittskarte. Danach ging es dann halt eben weiter mit IDO-Portal, FRC, so ein bisschen auch natürlich das Thema neurozentriertes Training angerissen und dann ging es noch weiter. Wie war das bei dir? Welche Eintrittskarte quasi nach dem Studium hast du oder welches Ticket hast du gezogen und welche waren so die Einflüsse, die dich da mitunter geprägt haben? Weil ich glaube, FAC und sowas war auch bei dir mit auf der Reise, ne?
Absolut. Also ich habe mir tatsächlich meine Eintrittskarte selber gezogen und zwar mit zwei super Schulterverletzungen während meines Sportstudiums. Einmal linke Schulter ausgekugelt, einmal rechte Schulter ausgekugelt. Und das während im Sportstudium ist das Problem, dass man sehr viele praktische Kurse hat und ich konnte die damals dann nicht mitmachen und musste das alles dann auch nachholen. Habe trotzdem mein Studium in der Regelstudienzeit geschafft, weil ich halt alles in ein Semester reingepackt habe, weil meine Schulter immer besser wurde. Das ist auch der Werdegang. Ich habe natürlich dann Physiotherapie, Osteopathie, ich habe alles ausprobiert, dass es besser wird. Und es ist leider nicht so gut geworden, wie ich es gerne gehabt hätte. Gerade in jungen Jahren will man dann gleich wieder ballern und das ging nicht. Und dann habe ich angefangen, das Thema für mich selber zu entdecken. Und da kam tatsächlich, wie bei dir auch, Kelly Starrett schon sehr früh. Natürlich das Becoming a Supple Leopard war so das erste Buch, was überhaupt über dieses Thema geschrieben wurde. Es gab davor natürlich schon irgendwelche Flexibility- und Stretching-Bücher. Aber das war eher so eine Art, da hast mal reingeguckt und hast gesagt, ja cool, das ist halt Dehnen. Und Kelly Starrett hat das ein bisschen anders verpackt. Er hat immer wieder erklärt, diesen Bewegungsübertrag mit Verschrauben von Gelenken bei der Kniebeuge und bei einer Liegestütze, dass die Schultern stabil sind. Und das hat total Sinn gemacht für mich. Und ich hatte dann das große Vergnügen, und zwar 2015, bei einem Workshop von ihm. Er war, glaube ich, ein einziges Mal mit CrossFit, also offiziell. Er hat damals noch für CrossFit gearbeitet, kann man sagen, und hat Workshops unter dem Namen CrossFit Movement und Mobility gegeben. Und es gab genau einen Workshop, soweit ich weiß, und der war in Nürnberg, bei Reebok CrossFit Nürnberg damals noch. Mhm. Und ich habe da einen Platz bekommen. Und der war ultra ausgebucht, dieser Workshop. 50 Leute. Und ab dann war es halt natürlich, wie du auch gesagt hast, so um mich geschehen. Ich habe das Thema gesuchtet, ja. Wie man jetzt Netflix-Serien suchtet, habe ich dieses Thema Mobility, Bewegung. Und dann kam immer mehr dazu. IDO-Portal ist für dich natürlich auch ein Riesenbegriff in deinem Leben gewesen und ist wahrscheinlich auch für mich natürlich auch. FRC, also Dr. Andreas Spina, ist ein Riesenbegriff. Und dann auch die ganzen anderen Leute, die vielleicht nicht ganz so in der Öffentlichkeit stehen, je nachdem, in welchem Bereich man unterwegs ist. Steve Maxwell, Max Schenk war für mich auch eine Riesenbereicherung.
Absolut. Ja.
Pavel Zatsulin, der Kettlebell, der verrückte, ich nenne es mal verrückte Russe, der sowohl die Spetsnaz als auch die Navy Seals trainiert hat mit seiner Kettlebell. Interessante Persönlichkeiten. Und man nimmt eben, wie vorher schon erwähnt, überall Kleinigkeiten raus. Und so hat sich letztendlich auch so ein bisschen mein eigenes System dann gebildet.
Wie würdest du dein System heute beschreiben? Also welche Einflüsse sind noch dazugekommen in jüngster Zeit?
Was ist denn jüngster? Also genau, alle Sachen, die ich genannt habe, kommt natürlich in den Topf. Und ich habe dann überlegt, was ist für mich und meine Klienten das, was wichtig ist? Also was kann ich getrost weglassen? Und was ist quasi so wirklich das Kernelement, was ich beibringen möchte. In allerjüngster Zeit kamen noch Namen dazu, wie zum Beispiel, ich weiß leider seinen Namen nicht, aber sein Konzept heißt Range of Strength. Das ist ein Kanadier, der sehr, sehr viel Oldschool-Training macht. Also wirklich Übungen, die man sonst niemals sehen würde, weil man denkt, was macht denn der Verrückte da? Aber es macht total Sinn, wie er es erklärt. Und dann auch das Thema Mobility mit dazu. Also aktives Beweglichkeitstraining, auch mit Gewicht, also Loaded Stretching. Und jetzt kommt der schwerste Name im Deutschen, Matthew Smith. Ich nenne ihn immer Matthias Schmidt, weil das ist dann quasi das Einfache. Der hat das Mobility and Flexibility Toolkit geschrieben. Und das ist eine super interessante Plattform, wo er Handstand und Front Split, Side Split und alles mögliche Pancake und die ganzen Übungen beibringt. Und das ist tatsächlich alles ein bisschen eingeflossen.
Danke für das Sharen. Gibt es denn Dinge, die quasi auch aus der oder die nicht in dem Bewegungskontext bei dir wichtig sind? Also Thema Glaubenssätze, Mindset oder sowas. Gibt es da Dinge, wo du sagst, das ist auch jetzt gerade, weil du ja auch viele Erfahrungen mittlerweile hast in der Arbeit mit Menschen, wo du gemerkt hast, boah, ich kann jetzt hier die geilsten Mobility Drills haben und ich kann die geilsten Konzepte quasi auch so zitieren, die ich da kennenlernen durfte in den letzten 10, 15 Jahren. Aber wenn das oder jenes im Kopf des Menschen quasi wabert, dann habe ich da keine Chance. Gibt es da sowas?
Es gibt dieses schöne Konzept in der Physiotherapie 2.0, also in der immer mehr integrierten Schmerzforschung, mit der ich mich sehr viel privat auch beschäftige, weil es für mich ein spannendes Thema ist. Und ich glaube, Schmerz ist für jeden ein spannendes Thema, weil es uns alle beschäftigt. Und da gibt es dieses Do it for me, do it with me and do it yourself. Das sind so die drei Stufen. Und ich glaube, das größte Problem, was wir haben, und auch schon immer hatten, ist, dass die Leute in diesem Kontext Nummer eins drin sind, do it for me. Also die Leute kommen zum Physiotherapeuten oder zum Arzt oder auch zu mir und erwarten, dass ich irgendwas wegknete oder wegmobilisiere. Ich gebe ihnen drei Übungen und sie sagen, das ist die Lösung. Ich denke, der kürzeste Weg zum Erfolg. Das Problem daran ist, dass du die Selbstwirksamkeit einfach komplett liegen lässt, wenn du das tust. Und das war mir ganz wichtig. Das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Reha darf sexy sein. Das war eins der Kernelemente.
Schöner Titel.
Danke. Das war tatsächlich das, wo ich gesagt habe, ich möchte, dass die Leute verstehen, du musst es, also do it yourself, beziehungsweise do it with me. Also ja, ich darf als Trainertherapeut und ich muss als Trainertherapeut unterstützen, aber ich darf die Arbeit nicht abnehmen. Und deswegen ist auch, finde ich, und das versuche ich immer in Personal Trainings und Assessments immer gleich deutlich zu machen, die Person ist jetzt bei mir und ich helfe, aber ich bin nicht die Lösung, sondern die Lösung steckt in den Personen selber. Ich bin nur der Affe, der dir die Werkzeuge in die Hand gibt und du bist der Affe, der das Ding aber selber benutzen muss, weil sonst liegt es nur in deiner Werkzeugkiste rum.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Und dann ist ja egal, was du bist, Coach, Therapeut, Trainer, wie auch immer. Ja. Du kannst nicht die Entscheidung für Menschen abnehmen, die Entscheidungen müssen selber getroffen werden und der Weg muss halt selber gegangen werden. Ne? Also die Arbeit kannst nicht du machen, du kannst die Arbeit nicht abnehmen, du kannst nur, wie sagt man so schön, das Pferd zur Tränke führen, aber das Pferd muss selber trinken.
So ist es.
Ja, ist ein wichtiger Punkt. Wie siehst du den Unterschied in der Box? Du hast da ja wahrscheinlich alles dabei, also die Hobbyathleten und dann halt auch die Ambitionierten. Ticken die da alle selbstwirksam? Oder entdeckst du da auch so ein bisschen ein Ungleichgewicht?
Da ist tatsächlich ein großes Ungleichgewicht, auch wenn man es versucht, immer so neutral wie möglich zu betrachten. Gerade als ich bin ja auf der einen Seite bin ich Head Coach meiner eigenen Box, also ich coache damit am meisten. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich Unternehmer. Das heißt, ich möchte natürlich auf der einen Seite, dass das Business läuft und auf der anderen Seite möchte ich natürlich, und das geht auch Hand in Hand, dass die Leute erfolgreich sind. Und aus der Sicht von einem Coach fällt mir auf jeden Fall eins auf, die wirklich ambitioniert sind, also nennen wir es mal die Leistungssportler, ja, die einfach sagen, sie trainieren 5-6 Mal die Woche, die haben ein anderes Mindset als diejenigen, die nur 1-2 Mal pro Woche kommen und das so ein bisschen als Hobbysport sehen, weil die sind eher in der Tendenz, mit so wenig Aufwand wie möglich möchten die halt das erreichen, was sie erreichen wollen. Und die Ambitionierten, die tun alles dafür, wirklich alles, um diesen Erfolg zu haben und nehmen eben auch ich sag mal, Tipps an, die zum Beispiel sagen, hey, Schlaf gehört dazu, eine gute Ernährung gehört dazu. Wir sollten über Atmung sprechen. Wir sollten vielleicht sogar ein bisschen über Meditation als Ausgleich zu deinem stressigen Alltag sprechen. Die nehmen das an. Wenn ganz oft, und das soll jetzt keine Wertung sein, aber ganz oft, wenn du einen Otto-Normalsportler hast und du redest über Schlafoptimierung, Ernährungsoptimierung, der hört das, der versteht das wahrscheinlich auch. Aber an der Umsetzung, da hapert es für viele, weil es sehr schwierig ist, für Leute Gewohnheiten zu verändern.
Meinst du, es liegt wirklich daran, also wirklich Gewohnheiten zu etablieren? Oder ist es einfach, weil es vielleicht, weil du sagtest, vielleicht, die haben es vielleicht doch verstanden, aber vielleicht doch zu abstrakt? Ich meine, wir beide investieren ja schon offensichtlich Jahrzehnte in das Thema Bewegung, Gesundheit. Gewisse Dinge sind für uns ja so in wie sagt man, Blut und oder in Mark übergegangen. Da machen wir uns gar keine Gedanken mehr. Aber ich glaube, der Otto-Normalverbraucher hat ja nicht diese massive Schnittstelle, die wir haben, wo wir quasi gar nicht mehr drüber nachdenken müssen. Liegt das vielleicht auch daran oder ist es eine Mischung?
Also, das ist eine sehr gute Frage. Wir sollten uns fragen, ist es denn wirklich so kompliziert, wie es oft dargestellt wird? Was müssen wir tun, um mehr Mensch zu sein? Ja, Schlaf optimieren, Ernährung, ich sag mal, menschlich ernähren und nicht wie ein Kleinkind, was irgendwie gerade das irgendwas, was vor ihm liegt, einfach reinschaufelt und sich gar keine Gedanken macht. Also man sagt auch, ernähr dich wie ein Erwachsener, nicht wie ein Kleinkind. Ja, dann Stresslevel. Jeder von uns weiß, dass wir ganz oft an einem Limit sind, weil Beruf, Familie, sozialer Stress, Finanzen sind ein Thema, die Welt geht unter. Das heißt, wir haben sehr viel Eindrücke, die auf uns einwirken. Und aus der Neurologie wissen wir ja auch, das kann zum Beispiel auch das Schmerzlevel erhöhen, weil dieser Gefahreneimer, dieser Stressbucket einfach irgendwann voll ist und unser Gehirn sagt, oh mein Gott, es ist alles zu viel. Ich fahre mal dieses Sensibilitätsniveau einfach nach oben oder nach unten in dem Fall und sag, ey, ich komme schneller in diese Schmerzspirale rein. Und ich glaube, dass man 99% der, ich nenne es mal, Selbstmanagement-Bücher oder Persönlichkeitsentwicklungsbücher auch damit zusammenfassen könnte, dass man sagt, ernähr dich besser, schlaf besser, beweg dich ausreichend, reduziere dein Stresslevel, wo es geht, und du hättest schon wirklich einen riesen Impact auf deine körperliche und auch psychische Gesundheit. Und das ist doch das Problem, was wir haben. Jeder, der abnehmen möchte, weiß doch, wie es geht. Beweg dich ein bisschen mehr, ernähr dich ein bisschen gesünder. Punkt. Und was tun wir? Wir machen da eine Wissenschaft draus, kreieren Online-Programme und da packe ich mir auch an die eigene Nase natürlich, weil ich versuche, das Thema natürlich auch breit darzustellen. Und wenn ich es so einfach darstelle, wie ich es jetzt gerade mache, wer hört mir zu? Mal ganz ehrlich, wer findet das interessant? Weil er sagt, ja, das weiß ich ja schon. Wenn ich es aber cool verpacke und sage, du musst mit 10 Grad in der Negative schlafen, du musst eine 7 Kilogramm schwere Decke haben, du musst was weiß ich, ein Kissen haben, was sich deiner Kopfform anpasst. Das klingt cool, weil man denkt, jemand hat sich da wirklich Gedanken gemacht und die Wissenschaft damit reingenommen. Aber die Wissenschaft, die rennt auch immer nur der Evolution hinterher. Und die
Evolution, das hast du schön gesagt.
Letztendlich ist doch die Evolution immer das, woran wir uns orientieren sollten, weil wir sind noch so jung in der Evolution und wir verhalten uns, als wären wir die Könige der Evolution. Wir sind aber eigentlich eine De-Evolution. Also es geht quasi den Schritt wieder zurück zum Affen. Das meine ich nicht das meine ich nicht positiv, sondern das ist tatsächlich was, wo ich auch ein bisschen Sorge dazu habe, wenn man die sieht. Die jetzige Generation ist die jetzt quasi auf der Welt ist, kann man sagen, das ist die erste Generation, die unfitter ist als die Generation davor. Und das gab's noch nie. Also das ist, normalerweise müssten wir doch mit dem Fortschritt, den wir in der Technologie und in allem haben, müssten wir uns doch wirklich an die Spitze der Evolution arbeiten. Meiner Meinung nach trainieren wir uns oder arbeiten wir uns alle so ein bisschen in den Keller.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Da gibt es auch viele anregende Bücher. Ich denke mal, du wirst auch Dr. Liebermann kennen, Anthropologe aus den Staaten, der halt auch das Thema Laufen und was ist eigentlich so der evolutionäre Vorsprung des Menschen und wie ist das Gehirn entstanden, beziehungsweise ist ja am Ende des Tages ein Indizienfall. Du kannst ja nur von Indizien ausgehen, was in der Evolution passiert ist, und dann können wir da quasi unsere Ableitung rausziehen. Aber der sagt halt eben auch, die eigentliche Evolution auf biologischer Ebene passiert nicht mehr. Wir haben halt super viel, und das katalysiert sich ja jetzt gefühlt irgendwie von Jahr zu Jahr. Ja, wir gehören ja noch zur Generation, wir kennen ja noch nicht mal mehr Handy. Das kennen wir gar nicht. So, und was ist jetzt quasi seit 2000, wann ist das erste iPhone? Das erste Smartphone? 2006, glaube ich sogar. 2006. Oder nee, 2006 war die Weltmeisterschaft, da gab es noch nicht. Das heißt 7 oder 8, du hast recht, ist das gedroppt, und heute kannst du es gar nicht mehr wegdenken.
Ja.
Ja, mittlerweile haben wir Autos, wo quasi Tablets verbaut sind, ja, und so weiter und so fort. Und das muss einem bewusst sein, deswegen ist es auch wichtig, dass du das sagst, dass wir halt immer heftigeren, exorbitanten Fortschritt haben. Und unser Körper und alles das, was es mit uns macht, das kriegen wir gar nicht gegriffen. Also wir kriegen teilweise gar nicht verstanden, welche Auswirkungen diese eigentlich technischen Finessen und uns ja eigentlich auch das Leben bereichern sollten, aber eigentlich negativ für uns mit sich bringt. Also es gibt ein schönes Zitat, nichts Gutes in der Welt hat oder jeder Fortschritt in der Welt bringt auch was Negatives.
Ja. Ja?
Und das sehen wir ja auch beim Handy. Bei mir ist es nicht anders, gerade in der Corona-Zeit. Kurzsichtigkeit ist bei mir ein Thema mittlerweile. Echt, ja, bei vielen Kindern, ja. Weil ich sehr, sehr, sehr viel auch natürlich am Rechner gearbeitet habe. Ich weiß, was ich machen darf. Das ist schon mal ganz gut. Das kriege ich auch gut in den Griff. Trotzdem habe ich halt gemerkt, oh krass, ich bin nicht mehr so resilienter, was das Thema betrifft. Augen, ja. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Du warst beim Thema.
Ach so, genau. Die junge Generation, das gleiche Spiel. Du siehst da ja immer mehr deformiertere, ich sage jetzt mal, Haltungen oder Körper, weil ständig das Handy in der Hand gehalten wird. Und das ist ja nur die Spitze des Eisberges. Das sind ja ganz, ganz, ganz viele andere Sachen, die eine Rolle spielen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Licht. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Was ist mit gewissen Hormonsituationen, wie zum Beispiel Dopamin? Wir sind die ganze Zeit nur, da habe ich einen schönen Podcast mit einem Kollegen gemacht, in diesem Pleasure-Modus, in diesem Lust-Modus, immer nur abernten, abernten. Und am Ende des Tages machen wir uns quasi unseren Neuro-Cocktail, ja, unser Neurotransmitter-Cocktail oder Neuromodulatoren komplett kaputt und wir kriegen das gar nicht mit. Wir verstehen das gar nicht, was da quasi in der Welt passiert und welche Auswirkungen das mit uns hat. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber ich glaube, für viele Menschen einfach zu abstrakt, weil viele Dinge, die wir ja gelernt haben oder die sich jetzt quasi in unseren Alltag reingeschlichen haben, sind so normal geworden, dass wir auch erstmal den Abstand brauchen, um das zu hinterfragen. Und das braucht erstmal, ich sage jetzt mal, wieder eine gewisse Intelligenz, nicht Intelligenz will ich nicht sagen, aber die Fähigkeit, Muster wieder zu erkennen. Und dafür brauchst du wieder ein Grundwissen.
Das stimmt. Aber nochmal, um das hier quasi das Thema quasi auch abzuernten, ja, dieses Grundwissen ist meiner Meinung nach da. Weil auch hier kannst du es wirklich runterbrechen. Ist es denn nötig für dich, 3-4 Stunden am Tag am Handy zu sein? Ich meine, die Handys, zumindest macht es meins, und ich gehe davon aus, das machen alle moderneren Handys, zeigen dir einmal die Woche einen Wochenbericht an und sagen dir, wie lang warst du durchschnittlich pro Tag am Handy und dann noch gezeigt, in welcher App. Und ich schaue mir das immer, also es kommt bei mir montagmorgens automatisch, ja, wenn ihr das zu Hause mal einstellen wollt, guck mal, ob euer Handy das kann, weil das ändert einiges. Weil wenn wir uns überlegen, stellen wir uns vor, wir sind ab jetzt noch 60 Jahre auf dieser Welt. Das habe ich erst vor kurzem im Buch The Comfort Crisis gelesen. Ich lieb's. Dieses Buch ist sensationell. Du denkst, das kommt. Wenn ich jetzt sage, ich lebe noch ungefähr 60 Jahre und ich bin am Tag 2-3 Stunden, ja, am Handy, was so der Durchschnitt ist tatsächlich, dann verbringe ich 7-8 Jahre dieser nächsten 60 Jahre am Handy. Das ist völlig wahnsinnig. Überleg mal, 7 Jahre, und ja, dann heißt es immer, ja, man könnte was anderes mit der Zeit anfangen, man könnte eine Fremdsprache lernen. Darum geht es mir gar nicht. Es geht nicht darum, dass ich die Zeit anders nutze. Es geht eigentlich darum, dass ich 7 Jahre weniger Mensch bin, weil 7 Jahre am Handy zu sitzen, da bin ich einfach kein Mensch. Und das meinte ich auch mit Evolution. Das ist so weit weg von dem, was ich sagen würde, was gesund ist, dass ich auch sagen könnte, ich könnte 7 Jahre am Stück, ich will es jetzt radikal sagen, rauchen. Ja, weil wir reden über Alkohol, schlimmes Thema. Wir reden über Rauchen, schlimmes Thema. Drogen, schlimmes Thema. Über das Handy, das ist international, weltweit und in unserem Land hier auch zu 100% akzeptiert. Und du siehst selbst die Politiker, die im Bundestag sitzen, auf ihrem Handy rumtippen, während jemand vorne eine Rede hält. Und das finde ich schwierig, weil das zeigt natürlich auch ein Vorbild. Ach, schau mal, es macht jeder, also kann ich es auch tun, dann ist es normal. Und normal ist nur, weil es jeder macht. Und das ist eben nicht normal.
Wir werden ja auch richtig heftig eigentlich an dieses Ding gebunden. Also wenn ich bedenke, was eigentlich alles damit möglich ist. Ja? Zuletzt irgendwelche Zertifikate, die du quasi nicht mehr in Papierform haben darfst. Das ganze Online-Banking, wenn du Autos mietest, tausend andere Dinge, ne, die quasi nur noch über das Handy möglich sind. Das heißt, da dürfen wir keinen Rückschritt erwarten, sondern eher das, was du auch eben mit angedeutet hast, eine Selbstverantwortung wahrnehmen. Okay, ich merke, ich habe halt eben zu viel Bildschirmzeit und die darf ich anders verbringen. Und das war auch ganz geil, was du gesagt hast. Es geht da nicht darum, irgendwie, und dann sind wir wieder nämlich in diesem Leistungs- oder in diesem Leistungsgedanken, diese Zeit irgendwie anders nutzen, besser nutzen. Nee, sei einfach du und mach das, wonach dir ist. Und das kann wahrscheinlich sehr, sehr gewinnbringend sein. Und wenn du halt einfach mal nichts tust, das ist für viele Menschen tatsächlich gewinnbringender, als jetzt effizient die Zeit zu nutzen, weil Fremdsprache lernen oder sowas.
Total. Ja. Und dann sind wir perfekter Satz von dir gerade. Sei einfach du. Es geht nicht darum, dass du jetzt eben wieder in diesen Leistungsgedanken fällst und ich muss jetzt die Zeit, eine Stunde weniger am Handy bedeutet eine Stunde mehr ballern. Mhm. Ich muss irgendwie eine Fremdsprache lernen oder eine neue Ausbildung machen. Du musst gar nichts. Aber ich glaube, jede Minute, die wir nicht am Handy verbringen, ist eine gewinnbringende Minute für unser Leben. Ja. Egal, wie wir sie dann nutzen. Selbst wenn wir uns aufs Sofa setzen und dann nicht Fernsehen schauen, aber aufs Sofa setzen und nichts tun. Weil Langeweile ist was viele nur noch kennen, wenn sie ihr Handy nicht in der Hand haben. Aber Langeweile ist eigentlich was Positives, weil auch evolutionsbedingt Langeweile sorgt dafür, dass unser Gehirn besser arbeiten kann. Wenn wir dauerhaft in so einem Leistungsmodus sind und jetzt schon denken, was wir nachher essen wollen, wann trinke ich meinen nächsten Kaffee, wann habe ich das nächste Meeting, wie soll das Gehirn Prozesse verarbeiten, wie soll das Gehirn kreativ arbeiten, wenn es die ganze Zeit in so einer Spirale von, ja, ich nenne es mal, wann kommt der nächste Dopaminschub, was du auch gerade gesagt hast, ist, kann nicht funktionieren. Und das muss man lernen, ja, weil Langeweile ist nichts Schlechtes. Das ist bewusste Lebenszeit. Und die habe ich am Handy nicht. Ich fühle ja, wenn ich am Handy bin und denke, wow, mir ist gerade nicht langweilig, das ist super. Mhm. Aber mein Gehirn ist völlig auf. Kennst du diesen Affen mit diesen Dingern? Genau so fühlt es sich an, wenn wir so mindless Scrolling machen. Das ist nichts anderes. Unser Gehirn ist völlig auf Durchzug. Kriegst nichts mehr mit.
Mhm. Ich glaube, das wissen auch viele, haben aber wirklich Schwierigkeiten, das irgendwie abzulegen. Und dann ist es, glaube ich, auch erstmal wichtig zu erkennen, in welchem Muster man da eigentlich gefangen ist. Was mir sehr stark geholfen hatte, war, du hast von der Bildschirmzeit gesprochen und es gibt auch eine Aktivierungszeit. Also wie oft entsperrst du dein Handy?
Ja.
Und ich erinnere mich noch an eine Zahl, die war, glaube ich, um die 90 oder mir sowas. Und dann habe ich mir mal ausgerechnet, wie oft in meiner Wachzeit, also auch schon abgerechnet, was sind denn Zeiten, wo ich gar nicht ans Telefon gehen kann, ja, oder will, Sport oder sowas dergleichen. So, dann habe ich da eine Definition von Stunde X gehabt und habe diese Aktivierungszeit mal dadurch geteilt und ich glaube, ich kam auf eine Zahl von alle 10 Minuten habe ich das Handy in der Hand gehabt. Das war mir gar nicht so bewusst. Ja. So, was machst du denn da? Was hast du denn da für ein Habit dir angezüchtet? Ja. Als mir das bewusst wurde, hatte ich erstmal, ich sage jetzt mal, die Macht, darüber zu entscheiden, das Handy, und das ist ganz spannend gewesen, das war mir auch nicht so bewusst, Entschuldigung, ich nehme das Handy in die Hand, völlig automatisiert und in dem Moment, wo ich es entsperren wollte und ich quasi noch sich dieser Gedanke eingeschlichen hatte, Moment mal, ist das gerade notwendig? Denk nochmal an diese Aktivierungszeiten. Habe ich erkennen dürfen, nee, das ist jetzt gerade wieder irgendein Automatismus, der ist aber gar nicht nötig. Bestes Beispiel an der Kasse vom Supermarkt.
Ja, klar.
Bestes Beispiel, statt dann einfach mal zu schauen, und das mache ich heutzutage tatsächlich, welche Menschen stehen da? Was kaufen sie ein? Also alles wertfrei, einfach nur beobachten. Super spannend. Viel spannender als das, was mich da im Handy erwarten will.
Ist doch, auch wenn man mit jemand essen geht und man fühlt sich super, weil man sagt, schau mal, ich habe bisher kein einziges Mal mein Handy rausgeholt, ja, weil das machen ja viele auch im Handy gegenüber sitzen. Völlig irre. Aber sobald die andere Person mal auf Toilette geht, das Erste, was man macht, man holt das Handy raus. Jeder. Weil man eben auch in dieser Spirale drin ist, oh, Mist, eine Minute langweilig, die Leute schauen mich komisch an, wenn ich jetzt nicht mein Handy raushole, weil ich sitze dann da und schaue creepy durch die Gegend, weil ich Leute beobachte. Das ist, überleg mal, wie du selber gesagt hast, Smartphone gibt es erst seit 2007, 2008. Davor hat man hat nicht alte SMS gelesen am Handy oder so, warum auch. Aber jetzt scrollt man dann durch Instagram oder was auch immer. Und ja, das ist sehr spannend zu beobachten und ich glaube, es geht einfach nur um Selbstwahrnehmung. Es geht nicht darum, das auf null zu reduzieren, es geht einfach nur, wie du selber gesagt hast, bewusst mit diesem Entsperren umzugehen. Kleine Challenge, ja, einfach mal sagen, hey, ich darf mein Handy am Tag nur 12 Mal entsperren. Zack, kleine Challenge. 13. Mal ist nicht erlaubt, Pech, musste bis zum nächsten Tag warten. Ja, wie bei einem Videospiel, finde ich ein spannendes Thema. Gamification, weil jeder von uns hat irgendwie eine Affinität zu irgendwelchen Spielen, sei es Brettspiele, sei es Games auf Apps oder früher am PC oder Konsole. Jeder hat irgendwie eine Affirmation dazu oder Kartenspiele, ganz egal. Warum nicht Gamification einbauen? Finde ich super aufregend und versuche ich mittlerweile auch in meine Reha-Pläne einzubauen mit kleinen Meilensteinen, dass die Leute irgendwie nach 2 Wochen ihren ersten Meilenstein erreichen, ein Level aufsteigen und auch mit kleinen Belohnungen. Ich glaube, dass das für die Motivation und gerade für die jetzige Generation sehr motivierend sein kann, weil die kennen das alle, mit Games aufzuwachsen.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist für uns dann tatsächlich sehr, sehr abstrakt, was da eigentlich eine Welt parallel zu uns entstanden ist in dieser ganzen Gamer-Community.
Ja.
Das ist völliger Wahnsinn, ne? Und wie du schon sagst, für die ist eigentlich dieser Kontext-Gaming greifbarer als für uns. Ich will mal ganz kurz zurückrudern, weil ich das ganz spannend fand. Thema, wir haben eigentlich alle Informationen. Wahrscheinlich haben wir zu viele Informationen da draußen, weil ja jeder irgendwie mitmischen kann mittlerweile über die freien Medien oder sozialen Medien. Und du hast eben auch was Spannendes gesagt. Du bist natürlich Coach, Therapeut, aber auch Unternehmer. Und du kennst halt eben das Spiel. Du kannst natürlich die geilsten Empfehlungen raushauen, aber es kann sein, dass die halt eben gar keinen Absatz finden, weil sie vielleicht zu simpel klingen. Obwohl genau das die Dinge, das, die Erfahrung habe ich auch gemacht, meistens die gewinnbringenden sind. Aber die Leute nehmen es nicht an. Da musst du quasi so ein bisschen dieses Marketing-Zaubersalz drüber träufeln. Und schon springen die Leute drauf an.
Ja.
Wie machst du das denn für dich, dass du sagst, ich bleibe mir aber da treu, weil das ein wichtiges Thema ist, glaube ich auch für alle Kollegen da draußen, dass du zumindest nicht irgendwie, und ich gestern auch wieder bei YouTube, da habe ich irgendwas gesehen von einem sehr, sehr guten Coach, aber ich fand die Headline einfach nur scheiße, weil sie zu sehr polarisiert hat. Am Ende des Tages möchte er natürlich nur eins, den Klick haben und dann am Ende des Tages aufklären und das ist auch gute Arbeit geleistet. Aber es ist trotzdem schade, dass wir diesen Hook, diesen Haken raushauen müssen, damit die Leute anbeißen. Wie regelst du das für dich? Wie machst du das?
Das ist sehr schwierig, das zu regeln, weil, wie du sagst, natürlich ist eine Clickbait-Schlacht da draußen entstanden. Und wenn ich versuche, mein Video bei YouTube zu pushen, dann nenne ich es halt die eine Übung, die deinen Rückenschmerz für immer beseitigen wird. Mhm. Ja. Oder in 2 Minuten so stark wie ein Wikinger. Keine Ahnung. Also letztendlich, du weißt, was ich meine. Es geht natürlich darum, auf dieser Flut von Informationen dich da präsent zu machen. Und ich finde, ein Stück weit finde ich das in Ordnung, aber ich bin voll bei dir, wenn ich das sehe, wie, ich will auch keine Namen nennen, aber wie einzelne sehr erfolgreiche Leute online sich präsentieren und mit wirklich gefährlichen Headlines sagen, wenn du so schläfst, stirbst du 10 Jahre früher. Solche Sachen, das sollte wirklich verboten werden und das kann man auch verbieten. Genau wie auf der einen Seite, weißt du, Heilungsversprechen sind verboten. Das ist gesetzlich geregelt. Ich darf nicht sagen, das ist die Lösung, also rein theoretisch darf ich das nicht sagen, das ist die Lösung, Schmerzen zu beseitigen oder mit dieser Tablette hast du keine Schmerzen mehr. Das darf ich nicht sagen, das ist untersagt vom Gesetz her. Mhm. Was nicht untersagt ist, eben sowas in die andere Richtung zu sagen, als, ja, wenn du nicht aus der Pharma kommst zum Beispiel, darfst du tatsächlich solche Nocebos nutzen. Ja, Nocebo ist, und das alle wissen, letztendlich, heißt, ich werde schaden, übersetzt. Das Gegenteil von Placebo, ja, ich werde helfen. Das ist eigentlich so die Idee. Oder ich werde heilen. Und Nocebo bedeutet, dass man eine Aussage zum Beispiel bringt, als Therapeut oder Arzt, die sowas beinhaltet wie, du hast einen Rücken wie ein 90-Jähriger. Und man sagt das zu einem 30-Jährigen. Das ist ein Nocebo, weil es verursacht was im Gehirn. Es verursacht ein Bild von Gebrechlichkeit, von, oh mein Gott, mein Rücken ist schon so alt, der wird nie wieder besser, weil wenn der jetzt schon 90 Jahre alt ist, wo soll das denn hinführen? Der wird ja nicht mehr jünger. Und das sind alles so Nocebo-Sprüche. Und das, um wieder zu deiner Frage zurückzukommen, ich versuche das natürlich zu vermeiden. Im Personal Training fällt mir das sehr einfach, weil ich da sehr bewusst umgehe mit dem Wording. Online bin ich halt wie jeder an diesem Punkt, wo ich sag, will ich zu 100% und auf Teufel komm raus erfolgreich sein, also auch wirklich komme, was wolle und über Leichen gehen und das möchte ich nicht. Deswegen, ich bin immer ganz froh, dass ich so ein bisschen, also ich fühle mich selbst erfolgreich und gleichzeitig denke ich könnte noch viel mehr Leute erreichen und bin dann wiederum froh, dass ich so ein Level habe von, hey, eigentlich ist es doch genug. Eigentlich erreiche ich doch viele Leute. Ist es jetzt ein Unterschied, ob ich 20.000 oder 200.000 Leute erreiche? Ja, finanziell. Ja, natürlich hätte ich dann mehr Gutes getan. Ich würde aber, und das, ja, weil es da quasi mit der Walze wieder drüber, ich würde das aber nur können, wenn ich eben ein Stück weit mich verkaufen würde. Und dann würde ich vielleicht auch tatsächlich mir nicht mehr treu sein. Und ich glaube, das möchte ich nicht. Ja, ich möchte organisch wachsen. Ich möchte es einfach, spüren, dass ich da auf einem guten Weg bin. Und deswegen versuche ich tatsächlich, solche radikalen Headlines zu vermeiden.
Ich glaube, was bei dir extrem gut funktioniert, ist halt eben auch dein Leidensweg, ne, mit den Schultern.
Ja.
Und da kannst du ja quasi ein Fass aufmachen, noch ein Nöcher. Es ist ja authentisch, weil du hast diese Reise gemacht. Wie sieht es eigentlich heute aus mit deinen Schultern?
gar keine Probleme. Also ich kann wirklich, und es ist wirklich kein Marketing, sondern ich kann wirklich alles machen. Und ich mache auch alles. Ich mache, also CrossFit ist immer noch natürlich die Sportart, die ich am meisten ausführe, habe aber schon bei den Kettlebell-Weltmeisterschaften mit, nicht, was rede ich, deutsche Meisterschaften, Weltmeisterschaften, soweit ist es noch nicht. Aber tatsächlich durch Johannes Queller, einfach bei ihm so ein bisschen, den kennen wahrscheinlich auch viele, die diesen Podcast hören, finde ich auch ein super sympathischer Typ. Und er hat quasi das Kettlebell-Training für mich ein bisschen präsenter gemacht und hat mir dann über ihn Online-Trainingspläne schreiben lassen und habe dann bei den deutschen Meisterschaften eine Kettlebell mitgemacht. Und da ist auch sehr viel Overhead natürlich dabei und die Schultern sind perfekt. Ich kann Muscle-Ups, ich kann auf Händen stehen, ja, ein bisschen auch laufen, da bin ich noch nicht der König drin, aber das wird. Aber es geht alles. Keine Probleme, keine Schmerzen. Und dann bist du tatsächlich auch ein kleiner Grund, weil du mir, ich weiß nicht, das ist auch, ich sag mal, 1-2 Jahre her, da hast du irgendwann mal in deiner Story, glaube ich, ein Video gepostet, wahrscheinlich auch mehr, im Thema, was ist denn eigentlich eine echte Überkopfbeweglichkeit, also eine Überkopfposition auch. Und wir denken ja, sobald die Arme beim Kopf sind, habe ich eine echte Überkopfposition. Aber du hast dann so viel mit dem Thema Atmung gemacht und auch wirklich ganz abgefahrene Drills gezeigt, wie man Rippenbogen runter und Arme weiter nach hinten. Und das hat für mich nochmal so eine Stellschraube in Bewegung gebracht, wo ich gemerkt habe, so, ja, mir geht's gut mit meiner Schulter, aber sie könnte noch geiler sein. Und dann ist das Thema Atmung wieder präsenter geworden, vor allem auch über Kopfbeweglichkeit und Atmung in Kombination zu trainieren. Das hat nochmal viel verändert. Also deswegen auch mal danke dafür. Das hat tatsächlich jetzt nochmal einen riesen Antrieb gegeben, alles noch besser zu machen.
Spannend, das war mir gar nicht bewusst. Danke fürs Feedback.
Sehr geil.
Ja, das ist genau das Gleiche, was du eben gesagt hast. Ne? Wir machen ja quasi alles aus dem eigenen Interesse raus. Und mir ging es ja ähnlich, dass ich auch gemerkt habe, ab einem gewissen Zeitpunkt, das, was für mich immer Definition gut war, war gar nicht gut. Also es war natürlich war das gut, aber es war noch so viel Potenzial, so viel Raum für noch besser. Ja, und das meine ich jetzt gar nicht mit diesem Leistungsgedanken, das hast du ja auch nicht so gemeint. Und dann kam halt eben das Thema Atmung und das hat auch nochmal eine Welt geöffnet. Und das macht es noch bis heute, ich lerne noch dazu.
Ja.
Was sind denn, achso übrigens, ich muss nochmal einen Shoutout für dich dann raushauen. Ne? Also wenn ihr Probleme mit der Schulter habt, ja, der Benny hat da, glaube ich, einiges auch im Online-Shop drin.
Auch, so ein, ja.
Ja.
Schulterprogramm, genau.
Schulterprogramm, guckt euch das mal an. Ansonsten funkt den Benny direkt mal an. Vielleicht hat er Ideen für euch. Ja, macht das. Danke. Jetzt. Nein, bitte noch zuhören. was mich noch interessieren würde, 2 Dinge.
Ja.
Du hast eben schon gesagt, CrossFit ist in deinem eigenen Training sehr präsent. Wie sieht so dein Alltag aus? Also, was sind so deine Habits, deine Gewohnheiten? Welche haben dich ja vielleicht auch in den letzten Jahren ordentlich geboostet, also wo du gemerkt hast, okay, wenn ich jetzt gewisse Verhaltensweisen nochmal ändere und da nochmal ein schönes Habit draufsetze, dann habe ich noch mehr Erfolg von mir aus im Beruf, in der Familie, im Sport. Das wäre schon mal eine Frage.
Ja.
Die andere
kommt gleich. Sollen wir die erst machen, weil sonst 2 Fragen stellen, dann kommt man völlig durcheinander, das kenne ich aus Erfahrung. Also, ich will gar nicht langweilen mit meinen Gewohnheiten, wie mein Tag aussieht, weil ich denke, jeder Tag darf komplett anders aussehen. Wir werden ja auch ein bisschen immer in die Richtung gezwungen, auch durch Internet, dass ein erfolgreicher Tag muss um 6 Uhr anfangen mit einem Journaling, dann muss ich kalt duschen, dann muss ich 10 Minuten Atemübung machen. Ja.
Geil.
Mein Tag ist sehr unspektakulär, wie er anfängt, nämlich ich trinke einen Kaffee. Und ich zelebriere das auch. Ich liebe Kaffee trinken, ja, mit meiner Frau zusammen. Das zelebrieren wir jeden Morgen. Und dann gehe ich sehr schnell am PC, weil ich morgens am meisten abarbeiten kann tatsächlich von meinem Gefühl her. Ich bin so jemand, der eigentlich eher der absolute Abendsmensch ist, weil ich auch zum Teil erst um 9:30 oder so zu Hause bin abends, weil gerade in der Box natürlich alles ein bisschen länger geht, bis dann alles zu ist und so weiter. Aber morgens kann ich sehr gut mal eine Stunde am PC sehr gut arbeiten, weil ich da wenig Nachrichten bekomme und sehr viel Zeit für mich einfach nehmen kann. Und das ist auch der Vorteil als Selbstständiger. Ich arbeite eben nicht von 8 bis 17 Uhr oder von 9 bis 17 Uhr oder anders, sondern ich arbeite eher am Abend, wenn die anderen Leute frei haben, weil deswegen kommen sie natürlich dann auch in die CrossFit-Box und kann mir meinen Tag somit von morgens bis nachmittags eigentlich sehr gut selber einteilen. Was ich für Routinen entwickelt habe, Nummer 1, ich plane meinen Tag schon davor, also einen Tag davor. Das ist mir sehr wichtig, weil ich habe gemerkt, wenn ich das nicht mache, dann verliere ich mich in so unnützen Aufgaben morgens. Und wenn ich wirklich schwarz auf weiß und am besten auch priorisiert nach wirklich Priorität A, B, C, dann funktioniert das sehr gut. Es gibt die schönen Bücher wie Eat That Frog. Ja, also man soll immer die schwerste Aufgabe als erstes machen. Und kleiner Schwenker zu diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbüchern, wie du, wahrscheinlich auch alle gelesen hast oder zumindest mal davon gehört hast von fast allen. Ich auch. Und man kann wirklich auch wiederum alle eigentlich am Titel schon ablesen, was das Buch beinhaltet. Und man muss viele Bücher gar nicht lesen, sondern man liest den Titel und sagt, okay, finde ich cool, ja, das baue ich mal ein. Natürlich kann man dann in die Tiefe gehen und diese 300, 400 Seiten lesen, aber Eat That Frog heißt, mach die schwerste Aufgabe zuerst. Und rein theoretisch war es das schon mit dem Inhalt des Buches. Das ist aber ein Weltbestseller. Anderes Beispiel, Start With Why. Super Buch, ja, auch die Storys darin, aber heißt wiederum, was ist dein Warum? Oder Start With Why?
Zwei Bücher, genau.
Ja, genau. Und da ist auch der Titel tatsächlich das, was es schon sagt. Ja, die 1%-Regel. Ja, 1% jeden Tag besser. Zack, hast alles gelesen. Ja, Atomic Habits. Entwickle kleine Gewohnheiten. Das ist schon spannend. Man kann wirklich, okay, das war der kleine Abschenker. Zusammenfassend, Planung des Tages schon den Tag davor hilft mir extrem. Lange schlafen hilft mir extrem. Da habe ich das Privileg, dass ich das kann und darf. Mhm. Das möchte ich mir auch so lange wie möglich beibehalten. Und dann, ein Konzept, was ich sehr gerne mitgeben würde, ist Grease the Groove. Grease the Groove habe ich von Pavel Zatsulin, von dem besagten Kettlebell-Trainer, der gesagt hat, es macht Sinn, sein Training nicht auf eine Stunde, quasi alles in eine Stunde oder anderthalb am Tag reinprügeln zu wollen, sondern wir sollten versuchen, über den Tag verteilt, und das weiß jeder, sich ja so viel wie möglich zu bewegen. Aber ich mache es noch ein bisschen interessanter. Wenn ich ein Ziel habe, zum Beispiel mein Ziel die letzten Monate war den Spagat, den Männerspagat zu lernen. Und ich bin da auf eine Reise gegangen, bei der ich nicht wusste, wo sie hinführt. Und sie ist sehr, sehr interessant für mich geworden, kann ich sagen. Und ein großer Baustein war Grease the Groove. Das heißt, ich habe jede Stunde irgendwo in meinem Büro oder im Wohnzimmer oder egal, wo ich gerade war, versucht, irgendwas Kleines dafür zu tun, dass ich irgendwas mit dem Spagat macht. Das hieß jetzt nicht, dass ich irgendwie am Bahnhof so ein bisschen Show-Off-mäßig da im Spagat rumgesessen bin, sondern ich habe dann zum Beispiel mein Becken ein bisschen hin und her gekippt. Also so, dass ich bin immer vorsichtig, was ich in der Öffentlichkeit mache, weil das sieht komisch aus, glaube ich, wenn jemand am Bahnhof steht und irgendwie anfängt, sein Becken hoch und runter zu kippen.
Danke für das Bild.
Ja, sorry, man sieht ja alles. Ja. Und das ist nicht mein Ziel, aber ich habe versucht, in den Alltag immer wieder so kleine Movement-Snacks einzubauen. Und das hat echt gut funktioniert. Ja, mein Bein mal irgendwo hochlegen und dagegen drücken und abzuheben. Ganz kleine Sachen. Und das ist das, was mein eigenes Training sehr viel und sehr potent verändert hat. Und das gebe ich auch allen meinen Klienten mit. Sie kriegen immer ein, zwei Movements, die sie im Alltag immer wieder ausführen sollen, weil das erzeugt neurologische Effizienz. Du bist immer bereit, ja, allzeit bereit, wie beim Pfadfindern, sage ich immer. Das ist tatsächlich ein gutes Motto. Immer bereit sein, ohne großes Warm-up direkt loslegen zu können. Das ist für mich körperliche Freiheit. Und darauf arbeite ich hin und das eben für mich als auch für meine Klienten.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt und es ist auch geil, dass du es mit uns teilst, weil ich glaube, jeder von uns hat diesen Raum und das macht ja auch nochmal was mit der eigenen Körperwahrnehmung, wenn du halt statt in das Handy reinzugucken, sagst halt, ich guck mal in mich rein und mach mal einen kleinen Move oder wenn ich halt eben den Raum habe, in dem Moment, du hast vom Spagat jetzt gesprochen, eben mal den Spagat anzudeuten, mich da in so eine Grätsche reinzusetzen, geil. Ja. Und ich glaube, dann werden auch viele Menschen noch mehr Bewusstsein für Bewegung bekommen. Und das ist ja am Ende des Tages das, worum es geht. Du musst jetzt nicht Anatomie studieren und, aber einfach nur ein Bewusstsein dafür zu bekommen, welches Potenzial dein Körper hat, weil, und da sind wir uns beide mit Sicherheit einig, so ein Körper ist wundersam. Ich werde, egal wie viele Bücher ich noch lesen werde in meinem Leben, ich werde das Ding nie raffen. Die Wissenschaft wird das Ding nie raffen, weil das fängt schon mit einer Frage an. Wie ist Leben entstanden? Das kann ja keiner beantworten. Wir können nur mutmaßen. So, und so fing das Ganze ja an. Ja, und jetzt sind wir die komplexesten Lebewesen noch nöcher. Also alle eigentlich auf diesem Planeten. Ne? Und ich muss nicht alles verstehen, aber ich darf lernen, mich zu bewegen. Deswegen sehr, sehr geil, dass du das mit untergedroppt hast.
Ja, finde ich aber super, wie du es gerade zusammengefasst hast, weil genau das ist es letztendlich. Und dann vielleicht noch ein Wort zu diesem Thema. Ich finde es immer so spannend, da sind wir wieder beim Thema, wie kompliziert machen wir Sachen, auch im Training. Es gibt dieses schöne Buch von Katie Bowman, was viele von euch kennen werden, Bewegung liegt in deiner DNA. Findest du gut? Ja. Und für mich ist es auch eins der Bücher, was ich auch immer wieder gerne in die Hand nehme, weil es gibt dieses schöne Beispiel von dem Wal in Gefangenschaft, dem die Rückenflosse krümmt. Und dann ist doch die Idee, warum passiert das? Naja, weil es einfach außerhalb von seinem natürlichen Gegebenheit ist er gefangen und er schwimmt weniger, er schwimmt meistens nur in eine Richtung und das sorgt für diese Anpassung der Rückenflosse, was man in der freien Natur auch nicht findet. Und genauso denken wir doch auch als Mensch, wir denken, ja, warum haben wir jetzt, keine Ahnung, einen Knickfuß oder irgendwie, weiß nicht, Knieschmerzen? Ja, und dann müssten wir uns einfach immer überlegen, wie weit sind wir jetzt gerade oder die letzten Monate und Jahre von unserem evolutionären Erbe entfernt? Mhm. Und hier, was mache ich dann im Training? Ich fange an, mit Miniband irgendwelche Hip-Abduktionsübungen im Stehen zu machen. Gute Übung, keine Frage, aber worauf ich hinaus will, ist, du würdest doch dem Wal auch nicht irgendwie ein Miniband an die Flosse klemmen und anfangen, den gegen einen Bandwiderstand gegen irgendwie in die eine Richtung schwimmen zu lassen. Was wäre die Lösung für diesen Wal, wenn er sich wieder in freier Natur bewegen könnte? Und das Beispiel hat sich richtig eingeprägt in mein Gehirn schon seit Jahren, ja. Weil wir sind einfach nicht diejenigen, die immer ganz Sachen kompliziert machen müssen, sondern einfach mal wieder ein bisschen mehr Mensch sein, draußen spazieren gehen, springen, klettern und so weiter. Und ich glaube, da renne ich bei dir auch offene Türen ein, weil ich weiß, dass du sehr bewegungsaffin bist und das ja auch so schulst und seit Jahren auch das verfechtest. Und ich glaube, dass das für viele auch eine Lösung sein könnte. Einfach mehr aktive Bewegung im Alltag, ganzheitlich. Mhm.
Danke nochmal für das Shoutout für dieses Buch. Sehr gewinnbringend. Wer es noch nicht gelesen hat, lesen bitte. Oder gibt es auch als Hörbuch. Und das mit dem Wal, das hat, deswegen musste ich so schmunzeln, bei mir auch offene Türen eingetreten. Cool. Ich muss das nochmal kurz aufgreifen, weil ich das einfach so genial finde. Erst wenn der Wal in freier Wildbahn in der Lage ist, Strecke zu schwimmen und dem Wasserwiderstand hat, das formt die Flosse. Das ist halt so weird. Ja, das heißt, in der Gefangenschaft fehlt dieser Reiz. Das heißt, diese Flosse verliert ihre Form. Und genau das ist quasi im Übertrag, was mit uns passiert. Eigentlich sind wir die geborenen Läufer. Was machen wir denn? Ich habe irgendwann angefangen, dem Bus als Jugendlicher nicht mehr hinterherzulaufen, weil es ja uncool ist. Ich könnte schwitzen. So, völlig weird. Aber eigentlich ist es genau das, was ich machen sollte. Einfach mal mehr laufen. Ich sehe das ja bei meinen Tierchen. Ich habe ja Hunde. Die laufen. Da gibt es auch kein Warm-up. Von jetzt auf gleich. Ein Sprint. Ja. Und die laufen. Also permanent. Wenn die nicht laufen dürfen, dann sind die unglücklich. Wirklich.
Ja? Absolut. Und,
wir müssen jetzt nicht anfangen, Marathon zu laufen, aber zumindest inspirieren lassen, welche einfachen Reize braucht eigentlich unser Körper. Und dafür müssen wir nicht alles zerdenken oder irgendwie ein Studium abschließen, sondern welches sind die Reize. Und da sind wir wieder im evolutionären Kontext. Und da macht der Körper schon den Rest. Und das ist halt das Geile. Das Ding ist ja unfassbar intelligent.
Total. Ja, kennst du die 777-Regel? Hast du die mal gehört?
Nein.
Die 777-Regel, ja, jetzt habe ich's, ist letztendlich 7 Stunden, also mindestens 7 Stunden Schlaf, mindestens 7000 Schritte, mindestens 7 Gläser Wasser am Tag. 0,3. Es gibt so knapp über 2 Liter. Mhm. Das ist die absolute Basis von dem, was ich auch gerne mitgebe. Weil wir reden immer von diesen 10.000 Schritten. Und man weiß mittlerweile, dass diese, also ist ja auch spannend, wenn man sich überlegt, wo kommen diese 10.000 Schritte her? Weißt du das?
Es gibt irgendeine Studie, ich glaube, in Japan ist das irgendwie entstanden. Ich habe es aber nicht mehr ganz parat.
Ja, und es stimmt. Aber letztendlich, diese Idee von diesen 10.000 Schritten, das war gar keine Untersuchung richtig, sondern eher auch ein Marketing-Gag für einen Schrittzähler.
Oder sowas, genau.
Der erste Schrittzähler in den 60ern, der hieß 10.000 Schritte. Der hieß quasi so, das war der japanische Name. Und das hat man einfach so als Wert genommen. Man weiß aber mittlerweile, indem man Stämme, die quasi noch so ein bisschen urzeitlich leben, die Hadza zum Beispiel, die man untersucht hat, und man weiß, dass es tatsächlich ganz gut ist, diese 10.000 Schritte kommen ganz gut hin. Ja? 10 bis 14.000, sagt man, ist so das, was evolutionär wahrscheinlich am nächsten kommt. Mhm. Die 7.000 in dieser 777-Regel kommen daher, dass man sagt, wenn jemand am Tag nur 1.000 bis 2.000 geht und dann auf einmal auf 10.000 hoch muss, schwierige Hausnummer. Deswegen fängt man mal mit 7 an, weil 7 ist sehr, sehr realistisch zu machen. Das ist ein mittellanger Spaziergang um den Block. Ja? Das heißt, 7.000 Schritte am Tag mindestens, 7 Gläser Wasser mindestens, 7 Stunden Schlaf mindestens. Und das ist für mich auch die absolute Basis. Und bevor diese 3 Regeln nicht gemacht oder eingehalten werden, sprechen wir nicht über einen guten Rehabilitations- oder Kraftplan. Vor allem nicht für Leistungssportler. Die besten Pläne, die ballern sich aus dem Leben. Und dann prügeln sie sich aber abends ihre Netflix-Serien rein und schlafen dann vorm Fernseher ein und wachen nachts auf und sagen, irgendwie schlafe ich schlecht. Ich habe eine Idee, warum das so ist. Also sollten wir einfach gucken, dass wir wieder an der Basis arbeiten. Mhm.
Das wäre eigentlich die zweite Frage gewesen. Was sind so die einfachen Dinge, die du uns auf den Weg geben wollen würdest? Jetzt hast du diese 777-Geschichte ja genannt. Ja. Lass uns noch einmal in Richtung Bewegung gehen. Quasi da, wo du zu Hause bist, gibt es da etwas, wo du sagst, boah, wenn ihr diese Triple hast nicht gesehen macht, macht ja nichts verkehrt. Das muss ja nichts, da werde ich aber gleich auch nochmal was dazu sagen. Nichts.
Ich starte einfach mal, genau. Also letztendlich, du kennst ja auch die kontrollierten Gelenksrotationen aus dem Functional Range System und die haben für mich einfach dahingehend ein bisschen wieder so eine Schraube im Kopf in Bewegung gedreht, wo ich gesagt habe, was ist denn das Beste, was wir unserem Körper tatsächlich täglich zuführen können, damit wir zumindest simulieren, uns ganzheitlich zu bewegen. Und wir können natürlich irgendwelche Mobility Flows machen. Viele machen mittlerweile eine Morgenroutine aus Bewegungen wie Yoga und Co. Finde ich sehr spannend und würde ich auch so unterschreiben. Aber was tatsächlich da auch fehlt ist, und das fand ich beim Thema Gelenksrotation so spannend, mit den Gelenksrotationen schaffst du es, jedes einzelne Gelenk des menschlichen Körpers mindestens einmal durch den kompletten aktiven Bewegungsradius zu führen. Deswegen meine Empfehlung ist, beschäftigt euch mit dem Thema Gelenksrotationen, wenn ihr irgendeine Form von Einschränkung habt, weil es ist für mich wirklich, ich nenne es immer das Schweizer Taschenmesser in meinem Werkzeugkasten. Es ist wirklich für so viele Dinge gut zu nutzen. Ich kann es sogar als Assessment nutzen, das bedarf ein bisschen Übung. Ja, ich habe in Liverpool das Functional Range Assessment Workshop habe ich teilnehmen dürfen und der war für mich ein richtiger Augenöffner, was man alles rauslesen kann aus diesen Gelenksrotationen. Es gibt zig Videos online, kostenlos. Ich habe ein Webinar dazu aufgenommen, es geht 2 Stunden. Also wer da mal gucken möchte, es ist wirklich ein geiles Thema. Und wer das nicht möchte, der kann wirklich gerne weiterhin seine Mobility Flows und so weiter machen, sollte aber auch da, weil das ist wieder so eine Sache mit Routine, ich würde die alle 4 bis 6 Wochen einfach mal ein bisschen abändern, weil ich kenne Leute, die machen seit 2 Jahren den gleichen Stuff morgens und auch da entsteht natürlich so eine Art Gewohnheit, die auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite, da kommt keine Anpassung mehr. Es geht um diese Novelty. Es geht darum, einfach neue Bewegungsreize zu kreieren. Deswegen würde ich das empfehlen, da ab und zu einfach ein bisschen Variation reinzubringen.
Mega. Damit hast du es relativ einfach gemacht und trotzdem sehr viel Raum gegeben für Experimente, weil das Thema Gelenksrotation ist natürlich, da gibt es viel zu entdecken.
Ja. Total, Riesenthema.
Gut, gibt es noch etwas, wo du sagst, das würdest du unbedingt gerne noch loswerden, was dir wichtig ist, was quasi Teil deines Warums ist, was wir noch nicht gedroppt haben?
Vielleicht eine Sache noch, die ich sehr gerne sage. Ich bin jemand, der sein Leben lang auf der Suche nach körperlicher Freiheit ist. Und körperliche Freiheit ist für mich ein eigenes Konzept, auch in meinem Reset-Universum, von meinem eigenen Konzept. Körperliche Freiheit bedeutet, dass man sich, und das hat der Begründer von der Feldenkreis-Methodik ganz gut gesagt, der hat gesagt, körperliche Freiheit ist das, bei dem wir uns ohne jegliche große Vorbereitung in jede Bewegungsrichtung bewegen können und das ohne Einschränkung. Und das fasst für mich auch das Thema Mobility ganz gut zusammen, weil Mobility ist natürlich auch ein Thema, was wie die Sau durchs Dorf getrieben wird und wurde. Jeder muss das machen und jeder muss das 1 Stunde am Tag machen. Das sehe ich nicht so. Ich denke, es ist ein bisschen wie mit dem Zähneputzen. Es bringt nichts, wenn ich 1 Stunde am Sonntagabend meine Zähne putze und die ganze Woche dann nicht mehr. Und ich mache das jeden Tag und vielleicht auch 2 bis 3 Mal im besten Fall. Und ich mache noch Untersuchungen 2-mal im Jahr, ja, und Zahnreinigung. Das heißt, da darf ich mich dann intensiver mit beschäftigen. Übertragen auf das Thema Bewegung und Beweglichkeit würde ich sagen, lasst uns versuchen, jeden Tag ein bisschen was zu machen. Das muss nicht viel sein. Und dann gerne auch mal 2-mal im Jahr, 1-mal im Jahr, einen Podcast zu diesem Thema hören. Wenn ihr wirklich auf dem Level seid, wo ihr sagt, ihr hört nur ganz sporadisch Podcasts, das hoffe ich nicht, weil ich glaube, dass dieser Podcast hier, den wir zusammen aufgenommen haben, auch eine Menge Wissensbomben enthält, die man sehr gerne und einfach nutzen kann. Aber was ich sagen möchte ist, nehmt euch doch mehrfach im Jahr einfach mal Zeit für euch raus, besucht doch mal einen Workshop, besucht doch mal oder macht eine Online-Fortbildung. Gibt's mittlerweile alles online, weil das ist der Leitspruch von meinem Konzept, wer mehr weiß, kann mehr bewegen. Und ich glaube, das passt ja dann auch ganz gut hier rein.
Ja, schön, dass du das nochmal gesagt hast. Ich glaube, damit können wir das Ganze auch, ich glaube, das ist jetzt der Postmann, abschließen. Wenn ihr Fragen habt zu gewissen Themen, die heute hier platziert worden sind, ja, dann natürlich gerne unbedingt Bernie anfunken, weil ich glaube, du hast heute sehr viel zum Besten gegeben und auch so ein bisschen deine Welt eröffnet. Und ich finde das Thema zum Beispiel mit der Schulter aufgrund dessen, weil du halt eben da auch deine eigene Reise hattest, sehr, sehr inspirierend. Und ich glaube, da werden auch, bin ich mir ziemlich sicher, der ein oder andere mal auf dich zukommen. Nutzt auf jeden Fall die Chance. Ansonsten gerne ein generelles Feedback an uns beide. freuen wir uns beide. Ansonsten, Benni, freue ich mich extrem, dass du hier warst. Und vielleicht, wenn du da Bock drauf hast, und je nachdem, wie sich die Fragen da auftun werden, vielleicht nochmal eine Runde zwei. Was sehr sagst gern. Du dazu, lieber Zuhörer?
Das, ja, finde ich gut. Also würde ich sehr gerne dabei sein, tatsächlich. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir hier den Sack zu. Und dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Haust rein.
Bye, bye.